eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Es ist ein Drama in drei Akten, würde ich sagen. Und ich lese jetzt diese drei Akte von X einfach mal vor. Akt 1. Bei US-Kriegseintritt kompakt stoppt Verkauf von Trump-Münze. Sobald die US Air Force die erste Bombe wirft, werden wir den Verkauf unserer Silbermedaille, die wir zu Ehren von Trump aufgelegt haben, sofort stoppen und die Restbestände einschmelzen. Wer noch eine Trump-Medaille haben will, muss sie also jetzt sofort bestellen. Schon morgen könnte es zu spät sein. Wir ehren keine Kriegsverbrecher mit einer Medaille. Sicherheitshalber sollte man unsere Druschbar-Medaille bestellen. Die bleibt weiter und mehr denn je aktuell. Akt 2. Letzte Warnung an @RealDonaldTrump. Sollte eine US-Bombe fallen, wird die Donald-Trump-Heldenmedaille eingeschmolzen und der Verkauf gestoppt. Akt 3, 22. Juni. In betrogener Hoffnung wird die Trump-Medaille eingeschmolzen. Wir werden aus dem Silber Truschbar-Medaillen prägen lassen. Außerdem empfehle ich unser Produkt im Shop, in Anführungszeichen, Ami Go Home. Ja, diese drei Akte, die wir jetzt hier gerade gehört haben, sind allesamt Tweets, entweder von Jürgen Elsässer oder von seinem Kompakt-Magazin. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Hi Sven.
Hallo Gerrit.
Vielleicht habt ihr jetzt schon erkannt, worum es gehen wird. Wir wollen darüber sprechen, wie sich die AfD, aber vielleicht auch ihr neurechtes Vorfeld, eigentlich zum Westen und zu Israel positioniert, weil wie man an diesem, jetzt Achtung, Wortspiel Meltdown rund um das Einschmelzen der Heldenmedaille von Donald Trump vom Kompaktmagazin sieht, gibt es da offensichtlich eine ziemlich große Enttäuschung innerhalb dieses neurechten Lagers mit Donald Trump, weil er eben entschieden hat, in den Krieg einzugreifen und den Iran zu bombardieren. Und das hat insbesondere Jürgen Elsässer nicht in den Kram gepasst. Und deswegen ist er tatsächlich ziemlich ausgerastet auf X, wie wir sehen. Das ging ja so weit, dass er da tatsächlich Donald Trump direkt getaggt hat. Also er schrieb wirklich ungelogen, letzte Warnung, @RealDonaldTrump. Und dieses @RealDonaldTrump ist direkt an Donald Trump gerichtet. Man muss sich wirklich vorstellen, Jürgen Elsässer ging offensichtlich davon aus, dass er irgendwie Donald Trump da zu warnen kann und das direkt an ihn richtet. Vielleicht lag das so ein bisschen daran, dass die so eine Euphorie hatten über Donald Trump und dann diese indirekte Unterstützung dann über Elon Musk für die AfD. Man irgendwie wirklich dachte, wir sind in einem Team und der mag uns total gerne und deswegen hört er vielleicht auch auf uns. Wir wissen alle, das war wohl nicht so. Donald Trump ist es offensichtlich relativ egal, was Jürgen Elsässer denkt. War ja auch nicht anders zu erwarten. Und ich finde, das ist schon das erste Bemerkenswerte, was man feststellen kann. Es war ausgerechnet Donald Trump, der große Hoffnungsträger, auch vieler neuer Rechter und Rechter in Deutschland, der es geschafft hat, wirklich relevant Unfrieden zu stiften innerhalb eben dieser Rechter und neuer Rechterkreise. Und hier vielleicht tatsächlich auch eine sich schon andeutende Spaltung innerhalb dieses Lagers noch weiter beschleunigt hat. Und deswegen an dich, Sven. Ich hoffe, du hast noch schnell die Trump-Heldenmedaille im Kompaktshop gekauft.
Habe ich gemacht, weil das Ganze ja auch erst, da muss man vielleicht ja auch nochmal schnell sagen, ist jetzt kein Thema von uns, aber Kompakt darf ja wieder ganz normal erscheinen. Ist jetzt ja entschieden worden vom Gerichtshof, deswegen habe ich es jetzt noch nicht gemacht, aber ich spekuliere noch drauf, weil das kann ja auch eine Investition in die Zukunft sein, wenn er dann doch nachher wieder als Held gefeiert wird, wenn er seinen Friedensnobelpreis bekommt. Dann.
Na, aber jetzt kannst du sie ja nicht mehr kaufen, weil Jürgen Elsässer, sie hat sie eingeschmolzen. Du kannst jetzt noch die Höcke-Ehrenmedaille kaufen oder die Druschbar-Medaille.
Ja, ich denke mal, das wird Elsässer so gesagt haben, aber irgendwo hat er noch welche versteckt und dann hole ich mir da irgendwie eine raus. Oder die beschlagnahmt wurden, kriegt er irgendwann zurück, dann hole ich mir da eine. Aber Spaß beiseite. Also das ist natürlich ein Phänomen, was wir jetzt erleben, was spannend ist auf der einen Seite, gerade vor dem Hintergrund, dass, wie du es ja schon beschrieben hast, Donald Trump so ein bisschen als Held gefeiert wurde, nichts, und auf der anderen Seite ja auch, das darf man nicht vergessen, die AfD ja lange Zeit versucht hat und immer wieder versucht, Connections zu Benjamin Netanyahu und zum rechten Teil der Regierung dort in Israel zu bekommen, was ja immer wieder gescheitert ist und was jetzt ja auch nochmal mit dazu beigetragen hat, dass sich dieses Verhältnis, würde ich mal sagen, weiter verschlechtert hat, weil die AfD eben einfach keinen Fuß in dieses eher rechte Regierungsmilieu in Israel bekommt und man jetzt eben vor dem großen Problem steht, auf wessen Seite man stehen möchte. Will man weiterhin versuchen, auch dieses scheinbare Bild von einer pro-Israel oder nach außen wirkenden, dieses nach außen wirkende Bild von einer pro-israelischen Partei weiter aufrechtzuerhalten, wobei sie eben ja auch merken, dass in Deutschland der Wind so ein bisschen dreht mit den Demonstrationen auf der Straße, dass ein Großteil der Bevölkerung diese Auseinandersetzung auch gar nicht mehr so gut findet. Das als ein Punkt. Auf der anderen Seite natürlich die klassischen Verbündeten der AfD, eben Russland und damit ja auch den Iran, so ein bisschen unterwandert. Und da ist ja dieses doppelte Spiel bisher gelaufen und das hat sich so ein bisschen verändert. Jetzt gibt es ja da unterschiedliche Positionierungen zu und da sollten wir auf jeden Fall mal ausführlicher drüber sprechen. Dieser ganze Bezug zu Donald Trump, der zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass die AfD dann doch wieder, nicht nur die AfD, auch das rechte Vorfeld wieder so ein bisschen in diesen klassischen Oldschool-Anti-Amerikanismus hineinverfällt, vor dem Hintergrund, dass man natürlich in Trump und in Vance so ein bisschen den Retter des Westens gesehen hat, vermutet hat und sie jetzt scheinbar enttäuscht sind, auch vor dem Hintergrund, dass ja auch Größen wie Tucker Carlson von Donald Trump da mehr oder weniger eingenordet worden sind und im Endeffekt da ja keine große Rolle mehr spielen, wenn es um das Agenda-Setting geht. Denn Donald Trump hat es gemacht, hat eben die Atomanlagen bombardieren lassen. Wie gut das jetzt am Ende geklappt war, das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Aber er hat es eben gemacht, hat sich danach zwar wieder zurückgezogen und auch keine weiteren Angriffe vorgenommen. Aber das hat eben dazu geführt, dass wir in der neurechten Szene und in der AfD eben jetzt eine sehr starke Auseinandersetzung haben, die sogar dazu geführt hat, dass da Positionierungen auf der Seite oder von der Fraktion der AfD im Bundestag veröffentlicht wurden und so weiter und so fort. Aber da kommen wir, denke ich mal, gleich genauer drauf zu sprechen.
Ja, ich finde, das Spannende ist, und das ist jetzt auch meine These vorab, am Ende ging es nie, auch seit dem 7. Oktober und vor der Bombardierung von Donald Trump, vor diesem 12-Tage-Krieg zwischen Israel und dem Iran, der AfD und ich sag mal der Konfliktlinien innerhalb der AfD meiner Meinung nach nie konkret dann am Ende um Israel. Am Ende geht es jetzt, und das bricht sich jetzt Bahn, in einer grundsätzlichen Frage, wie positioniert man sich eigentlich zum so-called Westen? Und dann ist eben da die Frage, wenn man Israel eben doch mitdenkt in dieser Debatte, weil Israel natürlich einfach eine sehr große Rolle spielt in diesem Konflikt, zu dem man sich dann eben positionieren muss, dann ist halt immer die Frage für aus Sicht der AfD oder dieser neurechten Kreise, als was sieht man Israel eigentlich und was findet man da unterstützenswert und was nicht. Und ich glaube, solange es nur den Gaza-Konflikt gab, also Israel gegen die Palästinenser im Endeffekt, da fiel es der AfD und dem Vorfeld einfacher, es entweder zu ignorieren, weil es einem vielleicht einfach völlig egal ist, oder sich auf die Seite Israels zu stellen, weil man da vielleicht eine Art Bollwerk gegen den Islamismus sieht oder gegen Islamisten, vor allem ja vielleicht auch mit Blick auf Deutschland, dass man hier eben keinen Bock hat auf Unterstützer, also auf migrantische Unterstützer der Palästinenser, um dann eben den Nahostkonflikt zu nutzen, um hier vielleicht irgendwie zu sagen, wir müssen jetzt Antisemiten abschieben. Da fiel das noch relativ leicht, auch wenn es da schon viele kritische Stimmen innerhalb der AfD gab und die AfD auch relativ schnell gesagt hat, man will eigentlich keine Waffen mehr an Israel liefern, aber da gab es dann schon noch eine gewisse Solidarisierung mit Israel, auch breiter innerhalb der AfD und Teilen der neurechten Kreise, aber auch das wurde oft überbewertet meiner Meinung nach, weil man da auch schon diese grundsätzliche Skepsis gesehen hat. Aber jetzt durch den Iran, also dadurch, dass der Iran jetzt so aktiv mit in diesem Konflikt beteiligt war, hat man eben gesehen, dass eben diese Bauchschmerzen vor allem daher kamen, meiner Meinung nach, dass man eben Israel jetzt dann doch wieder mehr als das sieht, wie man es vielleicht auch vorher schon gesehen hat oder es auch viele Linke sehen, als eine Art Vorposten des Westens, des imperialistischen Blocks, dieser klassische Verbündete der Amerikaner oder noch schlimmer, Israel würde die USA ja steuern und deswegen sie unterstützen. All diese Narrative, die brechen jetzt wieder aus. In dem Moment, wo der Iran als irgendwie Sinnbild eines, ich sag mal so, anti-imperialistischen Gegenpols gegen die imperialistischen Bestrebungen der USA und Israels im Nahen Osten, als das jetzt wieder ausgebrochen ist, hat man auch gesehen, dass in diesen neurechten Kreisen, innerhalb dieser AfD-Kreise, wieder dann doch diese klassischen eher rechten Positionen oder rechtsradikalen Positionen lauter wurden. Und deswegen jetzt eben so ein Spaltungsprozess innerhalb der AfD vor allem und ihrer Vorfeldorganisation angestoßen hat. Und das ist tatsächlich bemerkenswert, weil Israel losgelöst, glaube ich, bei vielen rechten, neurechten Kreisen eine gewisse Faszination auslöst, auch weil ja Israel tatsächlich eine Art Paradebeispiel für eine Art ethnischen Staat gesehen werden kann, weil die Israelis ja sagen, sie wollen ja einen jüdischen Staat tatsächlich. Nur sobald dieser Staat dann im Bilde, Gesamtgebilde des Westens dann doch gesehen wird oder als deren Repräsentant, dann findet man diesen Staat tatsächlich dann ja wieder nicht unterstützenswert und schlägt sich dann eher auf die Seite der Iraner, weil man dort ja eigentlich auch so eine Art ethnische, kulturrelativistische, ethnopluralistische Perspektive sehen kann, die stolzen Iraner, die ja ihr eigenes Volk haben. Und ich finde, das kann man jetzt mal genauer analysieren, was es da für Positionen gibt und wie die sich vielleicht entwickelt haben.
Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ganz kurz, also ich würde behaupten, dass diese ganze, in Anführungsstrichen, Solidarität mit Israel-Aspekt vor allem auch ein Feigenblatt ist, weil man natürlich auch so ein bisschen versucht, dieses Narrativ zu haben, okay, wir sind die einzige Partei, die Jüdinnen und Juden in Deutschland wirklich schützt, ne, immer als Feigenblatt zu verstehen, nicht als tatsächliches, weil wenn man sich anguckt, was da getwittert wird, was da für Sachen gesagt werden, sowohl öffentlich als auch hinter verschlossenen Türen, ich denke nur jetzt an das bekannteste Beispiel, Mahnmal der Schande etc., das zeigt natürlich, was eigentlich dahinter steckt, was sozusagen auch wahrscheinlich die Mehrheit innerhalb der AfD denkt, und diese Solidarität mit Israel wirkt eher so ein bisschen wie eine Art Feigenblatt oder das, was du dann eben beschreibst, dieser Blick darauf, dass man so tut, als sei Israel eben ein homogener Staat, was ja auch totaler Quatsch ist, weil wir ja in Israel deutlich mehr Menschen haben, die eben nicht nur jüdischen Glaubens sind, und was wir auch haben, ist mit den ganzen Menschen, die aus Russland, also mit den Jüdinnen und Juden, die aus Russland dann nach Israel eingewandert sind, oder mit den anderen Jüdinnen und Juden, die quasi nach den einzelnen Kriegen aus anderen arabischen Ländern nach Israel gekommen sind. Das ist ja eine deutlich heterogenere Gesellschaft, als die AfD es darstellt oder auch als das neurechte Vorfeld es darstellt. Das darf man ja bei dem Ganzen nicht vergessen. Aber die AfD tut natürlich so, oder auch das neurechte Vorfeld tut natürlich so, als ob es sich da um diesen Ethnostaat handelt, der aber in Wahrheit gar nicht ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was da auch noch mit zusammenhängt, und das, was du eben auch gesagt hast, mit dem Aspekt Bollwerk gegen den Islamismus. Das ist ja so ein bisschen auch dieses christlich-jüdische Abendland, was man dann eben immer nutzt, um quasi gegen Muslime vorzugehen. Aber auch das nochmal zur Wiederholung, es geht ja nicht darum, dass die AfD irgendwie Muslime vernichten möchte, sondern diesen klassischen Ethnopluralismus ja auch vertritt. Da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf zu sprechen, was eben da Kandidaten wie Gauland etc. über den Iran und so weiter erzählt haben. Wenn man sich jetzt mal anguckt, die AfD hat ja so ein 7-Punkte-Positionspapier rausgebracht, wo sie so ein bisschen beschreibt, was der Standpunkt der AfD ist. Und das ist jetzt, der erste Punkt ist relativ langweilig, da kommen
vielleicht,
sie wieder mit dem Feigenblatt.
Vielleicht sagst du noch mal, zu welchem Zeitpunkt sie dieses Papier rausgebracht hat, weil wir ja eine Entwicklung haben. 7. Oktober, Iran, USA, also dass du das nur noch mal einordnest.
Da ist es ganz aktuell, das ist vom 24. Juni, also von, wir nehmen am 30. Juni auf, also von vergangener Woche. Dienstag, das war nach den Militärschlägen. Ja, ne?
Ja. Also die USA sind bereits in den Krieg eingetreten. Darauf wollte ich hinaus, das ist wichtig.
Genau, also das Positionspapier ist relativ neu und da ist eben der erste Punkt. Die AfD-Fraktion steht entschieden hinter dem Existenzrecht Israels. Israel hat ein legitimes Recht auf Sicherheit. Eine iranische Atombombe wäre eine Gefährdung des Staates Israel, der regionalen Stabilität sowie des europäischen Kontinents. Das erstmal jetzt keine große Überraschung. Das ist das, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben. Wie gesagt, ich würde sagen, das ist dieses Feigenblatt. Der zweite Punkt ist dann interessanter. Der Iran hat ein Recht auf die friedliche, ausschließlich zivile Nutzung der Kernkraft. Der Iran muss aber seine Nuklearanlagen und Nuklearforschungseinrichtungen für unabhängige internationale Organisationen sowie für diplomatische Missionen westlicher Staaten öffnen, um seine Behauptung zu untermauern, nicht an der Herstellung von Kernwaffen zu arbeiten. Das könnte so eins zu eins auch ein Punkt von der Union oder der SPD sein, würde ich behaupten. Also das ist jetzt noch nichts unbedingt Bahnbrechendes, was irgendwie die AfD, der AfD ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Der nächste Punkt, Israel wäre in seinem Vorgehen gegen den Iran dann gerechtfertigt, wenn die Herstellung iranischer Nuklearwaffen absehbar bevorstünde. Die israelische Regierung ist im Sinne der Transparenz gefordert, alle Fakten, die belegen, dass eine Bedrohung Israels durch das iranische Atomprogramm vorliegt, der internationalen Öffentlichkeit schnellstmöglich unter Wahrung der Sicherheit seiner Quellen zu präsentieren. Auch das irgendwie noch kein überragender Punkt und das zieht sich im Endeffekt so durch. Also wenn man das weiter betrachtet, können wir gleich noch machen, aber es ist alles sehr schwammig und ohne wirklich, dass man jetzt merkt, okay, da ist wirklich was aufgetaucht. Diese offizielle Mitteilung ist da relativ dürftig. Also diese aktuelle ist da relativ dürftig.
Ja, es ist aber tatsächlich so, man hat ja das Gefühl, sie haben sich dann jetzt noch mal ein bisschen zusammengerissen und eben diese Punkte veröffentlicht, weil im Zuge, als dann Israel angefangen hat, den Iran jetzt nochmal zu bombardieren, noch bevor auch die USA eingegriffen haben, da gab es ja dann doch relativ viel Wirbel innerhalb der AfD und unter verschiedener Unterstützer der AfD und dann vor allem ja auch aus Kreisen der AfD, auch von der Parteiführung eigentlich mit fast die deutlichste Kritik an Israel und an dem Vorgehen. Vor allem Chrupalla, der ja eh schon bekannt dafür ist, dass er innerhalb der AfD eine deutlich israelkritischere Position hat, als Alice Weidel, die sich da deutlich schwerer tut mit. Da hat Chrupalla schon am 13. Juni geschrieben, ans Pulverfass nahe Osten ist Lunte gelegt, Krieg in der Region ist nicht im Interesse von Deutschland und Europa, ich verurteile die Angriffe und rufe die Beteiligten zur Mäßigung auf. Und das Ganze hat, glaube ich, auch innerhalb der AfD oder innerhalb einiger in der AfD, ich glaube, die deutliche Minderheit innerhalb der AfD und vor allem auch der AfD-Wähler, dann doch für etwas Irritation gesorgt. Also es gibt dann doch einige eher doch sehr deutliche pro israelische Position innerhalb der AfD, aber das sind meiner Meinung nach, wie gesagt, deutlich weniger. Da kann man jetzt zum Beispiel Alexander Gauland nennen oder Beatrix von Storch, also die, ich sag mal noch, die am längsten bekanntesten AfD-Gesichter, die haben dann in diesem Konflikt dann eher so eine pro-israelische Position vertreten, während, ich sag mal, diese neuen prominenten Köpfe der AfD dann eher eine sehr deutliche Kritik an Israel geäußert haben. Und dann das, was du dann vorgelesen hast, quasi dann vielleicht dann doch wieder so ein Versuch war, ein sehr neutrales, so äquidistantes Statement abzugeben, weil man dann eben doch gemerkt hat, oh, wir laufen hier Gefahr, einen großen Konflikt innerhalb der Bewegung oder innerhalb der Partei auch auszulösen, den wir nicht wollen. Das muss man sich ja mal wirklich vorstellen, ne? Man redet ja immer über die gespaltene AfD. Wir hatten ja lange in der Geschichte der AfD immer diese Abspaltungsbewegungen, immer noch rechtere und dann sind die in Anführungszeichen moderateren weggebrochen. Immer diese Spaltprodukte, immer diese Spaltphänomene. Und dann, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, hatte man so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung so die Befürchtung oder auch Alice Weidel so, wir dürfen nicht zu sehr nach rechts rücken, damit es keine Spaltung gibt. Lange hat man sich beispielsweise gegen den Remigrationsbegriff gewehrt, weil man irgendwie dachte, ah, das ist doch zu krass, um dann irgendwann zur Erkenntnis zu kommen, nee, komm, wir übernehmen den jetzt, weil da spaltet es gar nicht mehr ab. Es gibt gar keinen mehr, der zum Beispiel mit dem Begriff Remigration so ein großes Problem hat, dass es hier keine Spaltung gibt, außer jetzt Maximilian Krah. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, er ist eigentlich alleine mit seiner Position. Aber wir haben es gesehen, auf dem Parteitag vor der Bundestagswahl sagt Alice Weidel dann offensiv, affirmiert sie den Begriff Remigration und es gab keine Spaltung zwischen, sagen wir mal, rechteren und konservativeren, weil die Konservativen sagen, ey, nee, so weit gehen wir jetzt nicht mit, ich sag mal, mit der Ausländerfeindlichkeit, die gab es nicht, die Spaltung. Also man war sich einig. Also diese zwei Pole, die es gibt zwischen so Konservativen und Neurechten, die hatten sich eigentlich zusammengerauft und es gab nicht die befürchtete Spaltung, weil man da irgendwie migrationspolitisch so weit nach rechts gerückt ist, wie man, ja, wie sie es eben getan haben. Und plötzlich gibt es ein so aus dem Nichts völlig unerwartet dann ein Thema, was eben dann doch diese beiden Blöcke spaltet. Das war im Kleinen vielleicht schon der Gaza-Konflikt, aber da war das noch nicht so wichtig. Nein, es war dann der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Und ich glaube, die AfD und das Vorfeld, die haben da schon eine Befürchtung, dass das zu einer Spaltung führen kann. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch teilweise dezidierte Positionen dazu, insbesondere im Vorfeld, vor allem natürlich sehr israelkritische und antiimperialistische Positionen. Und da muss die AfD jetzt eben aufpassen, wo die Reise hingeht und wie sich ja vor allem auch die Parteiführung dazu positioniert. Und wie so oft fällt es ihr dieser Tage relativ schwer, da richtige Worte zu finden, weil sie dann oft eher den Weg gehen, versuchen sich gar nicht dazu zu äußern. Die Frage ist, ob diese Strategie so richtig gut funktioniert.
Wenn wir bei diesem Strategieansatz mal bleiben, der Hauptpunkt, der für die AfD natürlich wichtig ist, das ist das, was sie dann im vierten Punkt nennen. Und was dann auch spannend ist, ist nämlich das, was sie sagen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Destabilisierung des Nahen Ostens nicht im deutschen Interesse liegt, da hierdurch große Migrationsbewegungen nach Europa ausgelöst werden können. Deutschland ist erfahrungsgemäß am stärksten von solchen Migrationsstürmen betroffen und so weiter und so fort. Also man merkt, worauf die AfD hier hinaus will. Es geht hier weder um einen im Endeffekt solidarischen Anspruch mit Israel, noch geht es wirklich darum, irgendwie den Iran zu kritisieren, sondern das große Problem, was die AfD hat, ist davor zu warnen, dass eine neue Migrationswelle nach Europa rollt, sollten die Vereinigten Staaten eben weiterhin im Krieg bleiben und sollte vielleicht dann sogar ein Regime-Change oder ähnliches im Iran erfolgreich sein, wie auch immer das dann aussehen wird. Und man befürchtet eben, dass dann neue Migrationsströme nach Europa und vor allem nach Deutschland kommen würden. Und das scheint hier in diesem Positionspapier eines der größten, wenn nicht sogar das größte Problem für die AfD zu sein. Und das ist auch kein neues Phänomen, denn es gibt seit Jahren Debatten, vor allem auch um die Auseinandersetzung mit der AfD mit dem Iran. Also wie soll man sich dem Iran gegenüber verhalten? Und da ist es so, dass es schon relativ lange im Deutschen Bundestag ja Gruppierungen gibt, die sich mit der Außenpolitik beschäftigen. Und da habe ich tatsächlich auch erst letzte Woche gelernt, da war ich auf einem Vortrag von Stefan Dietl zum Thema Antisemitismus und die AfD. Und der hat da über etwas Spannendes berichtet, was mir tatsächlich nicht so bewusst war. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Die AfD hat es tatsächlich geschafft, mit ihren Parlamentariern eine Parlamentariergruppe zu übernehmen, und zwar die deutsch-iranische Parlamentariergruppe. Grundlegend ist es so, zur Erklärung, die Parteien dürfen je nach Fraktionsgröße auswählen, welchen Vorsitz von welcher Parlamentariergruppe sie haben wollen, und die AfD hat sich eben unter anderem für die deutsch-iranische Parlamentariergruppe entschieden. Das heißt, ein gewisser Roger Beckkamp war Vorsitzender dieser deutsch-iranischen Parlamentariergruppe. Und das ist das Nächste. Die Gruppen werden dann nicht mit nach Fraktionsgrößen besetzt, sondern jeder Parlamentarier kann in diese Gruppe eintreten. Und dann war es tatsächlich so, dass eben diese deutsch-iranische Parlamentariergruppe plötzlich eine absolute Mehrheit mit AfD Kandidaten hatte. Das ist eine ganze Weile gut gegangen. Es gab dann Besuche beim iranischen Botschafter, oder beim iranischen Konsulat. Ich bin mir gerade nicht sicher, was es davon in Berlin gibt. Entweder Botschaft oder Konsulat. Kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. Man hat dann aber auch Pressemitteilungen rausgegeben, die sich als iranische Propaganda herausgestellt haben. Und irgendwann ist es dann dem Bundestag zu viel geworden und im Februar 23, also auch schon wieder knapp 2 Jahre her, hat man dann gesagt, diese deutsch-iranische Parlamentariergruppe muss ausgesetzt bzw. aufgelöst werden, weil man eben gemerkt hat, okay, da ist zu viel Pro-Regime-Iran drin in dieser Parlamentariergruppe. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie man sich innerhalb der AfD zum Iran sieht. Und das kann man jetzt, wenn man sich dann ein Eckpunktepapier anschaut, was eben von besagtem Roger Beckkamp und von Eugen Schmidt, das ist der Berichterstatter, auch Minister des Mitglied des Bundestages, Berichterstatter für den Iran. Und die haben im November 2022 ein Eckpunktepapier zur Iran-Politik als Diskussionsgrundlage veröffentlicht, wo sie eben so ein bisschen darlegen, wie wollen wir als AfD eigentlich mit dem Iran umgehen. Das Ganze im Zusammenhang, vielleicht erinnern sich einige noch dran, mit den Demonstrationen Frauen leben Freiheit, mit der Ermordung der Kurdin Jina Mahsa Amini, die ist ja ermordet worden und daraufhin hat es Proteste gegen das Regime gegeben und die AfD sah sich dann gezwungen, ein Eckpunktepapier zu machen, wie man jetzt eben damit umgeht, weil man ja eigentlich relativ positiv zum Iran steht.
Ja, ich wusste das tatsächlich auch nicht, als das alles passiert ist, sondern habe es auch in dem Buch von Stefan Dietl gelesen. Das ist ja ein sehr empfehlenswertes Buch, Antisemitismus in der AfD, Verbrecher Verlag, auch im Zusammenhang mit der Gesellschaft für kritische Bildung entstanden. Es ist nicht lang, das kann man schnell lesen und das ist tatsächlich sehr aufschlussreich. Es sei eine Empfehlung an euch, wenn ihr euch das besorgen wollt. Was ich noch tatsächlich dazu sagen wollte, also du hast tatsächlich diese Verbindungen zum Iran oder diese Faszination für den Iran finde ich auch spannend, weil es spricht auch wieder für grundsätzlich diesen antiimperialistischen Impuls, den eben einfach viele innerhalb der AfD haben und der Iran, und das ist ja das, was ich auch eingangs gesagt habe, für viele Menschen eben auch von links eine Art Bollwerk gegen den Imperialismus gesehen wird, weil die Mullahs ja eben sich so deutlich gegen die USA stellen und gegen Israel eben in dem Fall, weil man das ja dann immer so als Block sieht, die USA und Israel, der Iran das natürlich offensichtlich sehr viel deutlicher macht als beispielsweise die Saudis oder andere Staaten in der Region, auch die Ägypter und so. Alle haben ja eher vielleicht in der Rhetorik mal irgendwie so antiwestliche Positionen, aber strategisch wissen sie natürlich, dass es sinnvoller ist, da jetzt nicht komplett die Verbindung zu kappen zu Israel oder zum Westen und der Iran da eben eine andere Position, eine andere Rolle und eine andere symbolische Wirkung hat und deswegen ja eben der Iran jetzt ja auch so eine große Rolle spielt für die AfD, beziehungsweise jetzt der Angriff von Israel, da dann doch nochmal was ganz anderes in Gang gesetzt hat, immer innerhalb der AfD als eben nur der Gaza-Krieg. Das Spannende, was du ja auch gesagt hast aus diesem Punktepapier der AfD, und da möchte ich nochmal drauf eingehen, ist diese Betonung der deutschen Interessen und dann damit so, wir warnen eben vor neuen Flüchtlingsströmen. Das ist ja mittlerweile wirklich schon albern. Ja, also es ist einfach ein verzweifelter Versuch. Und ich will gar nicht leugnen, dass das vielleicht passieren könnte, wenn da jetzt irgendwie der große Krieg ausbricht. Darum geht es mir gar nicht. Es ist der billigste Versuch, ein deutsches Interesse zu formulieren, um sich quasi damit rauszuhalten, aus diesem Konflikt. Das heißt, man versucht, die Strategie zu fahren, wir sind Äquidistanz, wir interessieren uns nicht dafür, weil wir interessieren uns ja nur für Deutschland und es darf nur um die deutschen Interessen gehen. So, das ist ja nachvollziehbar aus der Sicht der AfD. Dann könnte man ja beim ersten Schritt die Frage stellen, was sind denn deutsche Interessen? Ne? Also wer sagt denn, dass es im deutschen Interesse ist, nicht einzugreifen? Könnte ja genauso gut argumentieren, es ist eben im deutschen Interesse, was weiß ich, aus wirtschaftlichen Gründen, Bedrohungslage, wie auch immer, eben sich nicht rauszuhalten. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber die AfD macht so halt so einen relativ billigen Trick zu sagen, raushalten ist das deutsche Interesse. Und damit hält sich die AfD ja nicht raus, sondern kann ja eher schon wieder eigentlich eher diese antiimperialistische, antiwestliche Perspektive einnehmen, tut dabei aber so, als sei sie eigentlich neutral, als sei sie äquidistant. Und dann ist halt immer, dann fällt ihnen halt oft auch nichts Besseres ein, als vor vermeintlichen Flüchtlingsströmen zu warnen, weil das natürlich ein sehr eindrückliches Bild ist, aber natürlich überhaupt gar nicht dann in Wahrheit debattiert, was denn das deutsche Interesse ist oder nicht. Björn Höcke tatsächlich hat ja auch nach dem Angriff der Israelis eine Rede gehalten im Thüringer Landtag, die etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, wo er eben genau auch diese Erzählung hatte. Es kann auch sein, dass es beide Seiten falsch sind, hat er dann zum Beispiel gesagt. Das ist ja auch alles in Ordnung, das kann man ja auch so sehen. Nur bin ich eben der Meinung, dass es eben diese Äquidistanz nicht wahr ist, weil man grundsätzlich doch die Kritik am Westen, die Kritik an dem vermeintlich imperialistischen Auftreten der USA eigentlich doch überwiegt, nur man als Versuch da eben keinen Unfrieden innerhalb auch der eigenen Bewegung zu stiften, man immer so tut, als sei man eigentlich total Äquidistanz und würde sich auf keine Seite schlagen, schlägt sich aber genau damit eben auf eine Seite und zwar dann eher auf die des Irans, die antiwestliche, die vermeintlich antiimperialistische Perspektive.
Und das kommt tatsächlich in Punkt 6 des Positionspapiers nochmal deutlich zur Geltung. Wir haben ja die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, die ja eigentlich dafür zuständig ist, oder sagen wir zuständig war, zu kontrollieren, ob der Iran eben bis wohin er das Uran anreichert und so weiter und so fort. Und den ganzen Konflikt müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber was fordert die AfD jetzt? Die AfD fordert einen Waffenstillstand verbunden mit direkten Verhandlungen, die zum Ziel haben müssen, die Herstellung von hoch angereichertem Uran durch den Iran auszuschließen. Entsprechende Initiativen hierfür, beispielsweise aus Russland, sollen konstruktiv aufgegriffen werden. Und das ist, finde ich, dann genau die Verbindung, die da so ein bisschen gefehlt hat. Die macht die AfD hier jetzt im vorletzten Punkt erst auf. Nicht eine amerikanische Initiative oder eine internationale Initiative will man nutzen, sondern eine Initiative aus Russland. Russland, wir dürfen es nicht vergessen, ist einer der engsten Verbündeten des Iran. Und da kann man natürlich dann auch so ein bisschen die Frage stellen, welchen Zweck verfolgt man hiermit? Weil die AfD macht ja hier ganz offensichtlich den Anschein, dass sie sich eigentlich mit dem Mullah-Regime, was sie übrigens nicht so nennen wollen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, mit dem Mullah-Regime arrangiert haben. Warum? Weil sie, wie sie selbst sagen, sich nicht in die Angelegenheiten ausländischer Nationen einmischen wollen. Das ist so ein bisschen auch das, was Tenor innerhalb der AfD zu sein scheint. Eben dieses etwas ältere Positionspapier von vor 3 Jahren. Das ist so ein bisschen, da kann man eben vieles darüber nachlesen, eben auch. Ich würde es einfach auch hier mal zitieren. Die Wortwahl Mullah-Regime ist unangemessen. Wir sprechen auch nicht vom Saud-Regime in Saudi-Arabien und sollten dies auch nicht. Also was die AfD also versuchen will, ist, dass man eben ein positiveres Bild des Iran hat und man will sich, wie gesagt, nicht in die Politik von anderen Ländern einmischen. Man hat ja auch Besuche gemacht, wie gesagt, die JA war, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch selbst, oder eine Abordnung der JA war auch selbst im Iran, hat sich dort mit Vertretern des Staates getroffen und hat eben mit denen auch gesprochen. Also da sieht man schon so ein bisschen, wo die AfD sich hinentwickelt. Und das ist, glaube ich, auch das, weil was ist der Vorteil am Iran? Der Iran ist, wie man es sehen möchte, ein relativ stabiler Staat in der Region, der seine Bevölkerung relativ stark unterdrückt und auch wirklich bisher sehr gut dazu in der Lage war, Proteste niederzuschlagen. Und die Idee, die die AfD scheinbar hier hat, ist dieser Ansatz von einem ethnopluralen System, wo man dann eben, wenn man selbst irgendwann mal an der Macht sein sollte, die Möglichkeit wahrscheinlich hat, eben Leute dorthin zu schicken, die man hier nicht mehr haben möchte. Wenn man eben bei der Diskussionsgrundlage bleibt, die wir bis letzte Woche auch oder bis zur letzten Folge auch hatten und nicht auf die Idee von Maximilian Krafe fallen mit der Balkanisierung von Deutschland.
Genau, ich finde, wir müssen jetzt an dem Punkt auch mal, oder ich würde an diesem Punkt gerne mal so eine Art Überblick geben über die Fraktionen im Neurechten und AfD-Lager, die es jetzt meiner Meinung nach gibt. Also ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu kategorisieren, weil wir sprechen ja von einer Spaltung die ganze Zeit, aber haben irgendwie noch gar nicht so richtig gezeigt, wer denn sich eigentlich mit wem spaltet. Außer jetzt natürlich Alexander Gauland und Beatrix von Storch habe ich ja genannt, aber eigentlich so ist der Eindruck ja jetzt eher entstanden, dass das eigentlich die AfD sich relativ einig ist, dass man eigentlich da irgendwie eher auf der Seite des Iran steht, auf der Seite gegen den Westen. Aber das ist, glaube ich, zu simpel und deswegen habe ich versucht, mal selber so ein bisschen zu kategorisieren, was gibt es da eigentlich für Fraktionen. Und damit, da müssen wir uns jetzt die AfD als Partei vorstellen, aber man kann das ja mittlerweile immer weniger trennen, eben von diesem Vorfeld, von dem wir mal sprechen, das ja auch sehr viel Einfluss nimmt auf die AfD. Die AfD arbeitet mit denen zusammen. Dieses Vorfeld bereitet ja im Endeffekt auch vieles vor, was die AfD dann am Ende auch vertritt. Fangen wir, wenn wir jetzt von, ich sag mal, ganz rechts, zumindest wenn man sich die klassische Skala ansieht, anfängt, dann würde ich sagen, da gibt es dann eben diese Jürgen Elsässer-Position, die ich ja eingangs beschrieben habe, die ja schon wirklich ein bisschen verrückt wirkt und ein bisschen wild. Ich glaube, das liegt auch viel an Jürgen Elsässer persönlich und an seiner ganzen Historie, sein Links-Rechts-Antiimperialismus etc. Das hängt ja damit zusammen, der ja so ganz extrem, auch schon vor dem Angriff auf den Iran, ganz extrem israelkritisch war und tatsächlich dann auch ganz offensichtlich mit antisemitischen Erzählungen über die Israel-Lobby und er jetzt ja auch damit auftritt, dass Trump quasi Israel first sagen würde und jetzt auch Trump von den Israelis kontrolliert werden würde. So eine wahnhafte Israel-Kritik eben schon und ein noch viel offener ist für so eine direkte, auch für den Anti-Amerikanismus oder so einen plumpen Anti-Amerikanismus. So ganz rechts gibt es eben den. Ich glaube, mit seinem Meltdown da, mit seiner Einschmelzung dieser Münzen, da hat er sich auch selber keinen Gefallen getan. Ich glaube, innerhalb der AfD sieht man das sehr kritisch und ich glaube, er ist jetzt mittlerweile so ein bisschen so ein schwarzes Schaf geworden. Viele wollen sich eigentlich nicht mehr mit ihm sehen lassen, weil man auch merkt, der dreht ein bisschen durch. Da hat ihm jetzt Nancy Faeser eher schon noch einen Gefallen getan, dadurch, dass jetzt das Gericht das Verbot von Kompakt wieder zurückgenommen hat, konnte er das so ein bisschen wegignorieren und da hat keiner mehr drüber geredet, leider. Genau, aber das ist so das ganz rechte, ganz verrückte Lager. Dann gibt es aber, würde ich sagen, so eine Zwischenfunktion, so ein bisschen schlauer die Kritik, ein bisschen differenzierter, ein bisschen strategischer und das ist so diese Bubble um den Jung Europa Verlag, 1%, Benedikt Kaiser, Philipp Stein, die Kollegen, die auch vor dem 7. Oktober, dann auch nach dem 7. Oktober und jetzt natürlich erst recht mit dem Angriff auf den Iran eine sehr relativ vor allem auf den Nahosten bezogenen antiimperialistische Position vertreten haben, so eine Faszination hatten auch für den Islam im Nahen Osten. Die argumentieren auch im ersten Schritt mittlerweile über so eine vermeintliche Äquidistanz, die mal sagen so, es geht um die deutschen Interessen, wir müssen eine patriotische Perspektive einnehmen. Aber auch das ist nicht wahr, weil sie jetzt vor allem mit dem Angriff auf den Iran dann doch zeigen, dass es eigentlich um diese Ablehnung dieses westlichen Blocks geht. Da kann man zum Beispiel mal einen Tweet von Philipp Stein zitieren. Da schreibt er, wenn ein einzelner Staat Macht besitzt, gemeint ist Israel, über einen praktisch im kompletten Westen etablierten Schuldkult und darauf basierender Strukturen andere Staaten zur Beteiligung an Konflikten und Kriegen zu zwingen, ist das längst keine Frage mehr der oft geschmähten Außenpolitik, die viele Rechte gerne von innenpolitischen Fragen trennen wollen. Es wird, solange diese Strukturen so stark sind, wie sie sind, weder Remigration noch eine Rückkehr zu einer souveränen eigenen Position geben können. Selbst die alternativen Parteien in Europa sind weitgehend auf Linie gebracht worden. Das sind die Fakten. Wer glaubt, er könne sich mit der mantraartigen Wiederholen plumper Deutschland zuerst Floskeln um zentrale Fragen drücken, irrt nicht nur, er betreibt auch nichts anderes als ein stumpfes Einschwören noch hoffnungsfroher Deutscher auf einen Pyrrhus-Sieg. Darüber müssen wir diskutieren. Der aktuelle Konflikt bietet die Chance dazu. Den Westen brechen heißt zu akzeptieren, dass es mit dem Liberalismus keinen Frieden geben kann. Das ist ein Zitat, Philipp Stein, Gründer, Vorsitzender 1%, auch so ein neurechter Think Tank, alle hängen ja alle zusammen. Genau, das ist, würde ich sagen, so eine sehr deutlich antiimperialistische Position, die immer mehr Gewicht bekommt im rechts-neurechten Vorfeld, weil sie auch sehr akademisch, sehr intellektuell auftreten, auch keine Berührungsängste haben, zum Beispiel mit Linken, die ihre Position vertreten. Genau, das ist, würde ich sagen, Fraktion 2. Die dritte Fraktion, die so ein bisschen mittiger davon ist, würde ich sagen, ist tatsächlich Martin Sellner himself. Weil Martin Sellner ist meiner Meinung nach der Einzige, der es wirklich schafft, so eine sehr, 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 sehr neutrale Rolle einzunehmen, der sich quasi für diese geopolitischen Sachen, der da nie Position bezieht. Du merkst auch bei seinem Twitter-Account, macht er ganz bewusst, wenn es dann so Tweets zum Iran-Krieg gibt, sagt er nur so, was da passiert ist. Und erzählt halt auf, das ist dann passiert und nimmt da eigentlich überhaupt keine Position ein. Und natürlich ist das eine strategische Sache, weil er genau weiß, dass es schwierig ist und er hier so Spaltpotenzial ist. Er hat ja sogar kurz nach dem 7. Oktober so ein Pamphlet geschrieben, wie man denn das strategisch nutzen könnte. plädiert dann in Teilen ja sogar dafür, oder hat er damals zumindest zu sagen, naja, vielleicht kann man jetzt im bürgerlichen Lager die Stimmen nutzen, die jetzt quasi irgendwie ein härteres Vorgehen gegen irgendwie migrantischen Antisemitismus sehen. Also der sieht das sehr strategisch. Er schafft es meiner Meinung nach tatsächlich als einer der wenigen, wirklich eine Art glaubhaftere Äquidistanz dazu zu wahren und zu sagen so, ja, wir dürfen uns da wirklich nicht hinreißen lassen, das eine oder das andere zu sehen. Ja, und dann sind wir jetzt noch mehr in den Kreisen der AfD, gibt es natürlich die, ich habe ja schon beschrieben, Gauland und Beatrix von Storchs, die dann wirklich eine sehr deutlich pro-israelische Position vernehmen. Fast schon so eine, eher in dem Bereich so eine konservative Position, also so eine Unionsposition auf einmal vertreten, die eben gar nichts mit diesem neurechten Antiimperialismus zu tun hat, zumindest im Bezug auf Israel. Besonders spannend fand ich da ja, dass Gauland hat ja Anfang Juni in einer sehr bemerkenswerten Rede zum Nahostkonflikt, da ging es noch um Gaza, gesagt, es steht uns nach meiner Meinung als Deutschen nicht zu, Israel zu verurteilen, wenn es sich gegen einen Angreifer wehrt, der Juden ermordet und von der Auslöschung des Judenstaats träumt. Israel kann die Existenz der Hamas nicht länger zulassen. Das hat Alexander Gauland, ja, Vogelschiss Gauland sagt, es steht uns nach meiner Meinung als Deutschen nicht zu, Israel zu verurteilen. Das finde ich schon bemerkenswert. Das macht natürlich viele Rechte, Neurechte fuchsteufelswild. Die wollen den Schuldkult ja abschaffen und er spricht ihn an. Das ist bemerkenswert. Beatrix von Storch sowieso ähnlich, geht in eine ähnliche Richtung. Und dann, und das so schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis, dann gab es noch, sehr bemerkenswert, auch viel diskutiert worden in der Bubble, Rainer Kraft, ein AfD-Bundestagsabgeordneter, der hat einen Gastbeitrag in diesem, ich sag mal, rechten Apollo-News-Online-Publikation, aber eine sehr, 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 sehr so transatlantisch pro AfD-Sympathisant, würde ich sagen, das Magazin, aber auf der anderen Seite sehr pro Westen, pro USA und pro Israel. Der hat da einen Gastbeitrag geschrieben, Israel und die Ukraine, die AfD muss ihren außenpolitischen Irrweg beenden. Da kritisiert Rainer Kraft den Irrweg der Partei, wie gesagt, von Israel bis zur Ukraine, von Russland bis zum Iran. Eine Partei, die ihren Patriotismus betont, dürfe gegenüber den Feinden der westlichen Gesellschaft nicht länger zaudern. Das hat er da eben vertreten. Und jetzt sind wir eigentlich an dem spannendsten Punkt, der vielleicht auch mal losgelöst vom Nahostkonflikt mit Blick auf die AfD wirklich spannend ist, weil hier sind wir an einem Punkt, auch dass er das in diesem Magazin veröffentlicht hat, wo es eigentlich wieder um die Frage geht, wo will die AfD eigentlich hin? Auch in der Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Will man sich bereit machen, um vielleicht irgendwann mal mit der Union zu koalieren? Und da ist hier ja der relevante Punkt fast. Da ist der Punkt gar nicht die Migrationspolitik. Da ist der Punkt eigentlich, wie positioniert man sich zum Westen? Wie positioniert man sich zu Russland? Wie positioniert man sich zu Israel und zum transatlantischen Verhältnis? Und da gab es natürlich die bürgerlichen Kräfte, vielleicht auch die Nicht-AfD-Kräfte, die bürgerlichen Kräfte, die Medien entsprechenden, die eigentlich für eine stärkere Zusammenarbeit oder vielleicht dafür sind, dass die Brandmauer nicht mehr so eng gesehen wird, die sind ja auch alle sehr pro-westlich eigentlich. Und da gibt es jetzt, finde ich, die größte Gefahr für die Bruchlinien innerhalb der AfD oder dass da eben auch so Unterstützer wegfallen, die eigentlich aktiv daran arbeiten, dass es vielleicht eine Annäherung zwischen der AfD und der Union gibt. Und deswegen ist das wirklich ein relevanter Konflikt, der da gerade innerhalb der AfD ausgetragen wird, meiner Meinung nach?
Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen vielleicht sogar, beziehungsweise daran anschließend. Also natürlich haben wir diesen Konflikt einmal innerhalb Deutschlands mit Blick darauf, ob die AfD zukünftig regierungsfähig sein kann, sein will, sein wird. Das ist der innenpolitische Bezug. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist die europäische Ebene. Und da, ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen, vor knapp 2 Monaten war das, da gab es eine sogenannte Antisemitismus-Konferenz oder internationale Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus in Jerusalem. Und das war schon spannend, wenn man mal geschaut hat, wer da eingeladen worden ist von der Likud-Partei, also die israelische Regierungspartei. Denn da saß ein gewisser Jordan Bardella. Das ist der Chef des Rassemblement National, also der französischen Partei von Marine Le Pen. Da
der jetzt saß, darf, weil Marine Le Pen nicht darf.
Genau, der junge, erfolgreiche, woher kam er nochmal? Aus Italien, glaube ich, ne? Und trotzdem Vorreiter oder hat italienische Eltern, wie auch immer. Wer auch noch dabei war, waren Vertreter der spanischen rechtsextremen Vox oder auch Geert Wilders aus den Niederlanden war mit dort. Felix Klein, der deutsche Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat daraufhin seinen Besuch abgesagt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben auch noch andere Leute ihren Besuch abgesagt, eben weil man dort eben auch diese Parteien eingeladen hat. Und das ist deshalb besonders, weil der Likud oder die Likud auf jeden Fall einen Beobachtungsstatus hatte im Europäischen Parlament. Und die waren bisher, also bis Anfang des Jahres, noch Beobachter bei der Fraktion Europäische Konservative und Reformer, also da, wo die PiS, die polnische Partei ist, oder wo auch die Fratelli d'Italia, also die von Giorgia Meloni, die ja Meloni vor allem eher auch pro-westlich orientiert ist, wohingegen ja Marine Le Pen eher auch so ein bisschen Richtung Russland schaut. Und das ist jetzt auch der Switch, den der Likud gemacht hat. Der ist nämlich zur Fraktion Patrioten für Europa gewechselt. Und da ist eben, wie gesagt, das Rassemblement National, die Freiheitspartei aus den Niederlanden und auch Viktor Orbáns Fidesz-Partei mit dabei. Und vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, nicht nur eine deutsche Diskussionsgrundlage, sondern eben auch die Frage auf europäischer Ebene, wohin entwickeln sich die europäischen Rechtsextremen? Und da scheinen wir auch, wenn man so möchte, zwei Lager zu haben. Zum einen das Lager, was sich, und das ist aber jetzt spannend, weil ja gerade Viktor Orbán mit Marine Le Pen gemeinsam ja auch eher pro-russisch agiert, wohingegen eben gerade die Fratelli d'Italia ja eher pro-westlich ausgerichtet sind. Und vor diesem Hintergrund ist tatsächlich die spannende Frage, wohin entwickelt sich das? Und der Likud scheint gerade auch, was ich wirklich spannend finde, eben diesen pro-russischen Weg zu gehen. Das war im Februar, wie sich das jetzt wieder verändert hat, das weiß ich nicht genau. Das war Anfang des Jahres, wo man sich eben getroffen hat, wo dann eben auch der israelische Diaspora-Minister mit dabei war. Das heißt, das ist, glaube ich, eine europaweite Diskussion, wohin man sich entwickelt, wohin man seinen Schwerpunkt legen möchte, ob man eben sagt, wir schauen auf Russland und damit eben auch auf den Iran als unseren potenziellen, in Anführungsstrichen, Verbündeten, oder richten wir unseren Blick eben auf die Vereinigten Staaten. Und das ist, glaube ich, die Debatte, die kommt. Und scheinbar ist es so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass gerade Martin Sellner da eben auch so ein bisschen zwischen den Stühlen noch steht, weil gerade ja auch dieses neue rechte Vorfeld ja gerne eine geeinte europäische Rechte hat, um eben sinnvoll agieren zu können. Und das funktioniert aktuell ja nicht, weil man gerade ja innerhalb dieser europäischen Rechten eine vermehrte Spaltung wahrnimmt in den letzten Jahren.
Ja, das ist total spannend. Und ich würde auch sogar noch die amerikanische Rechte mit ins Spiel holen, weil das ja irgendwie ein bisschen auch der Ausgangspunkt war für dieses Chaos innerhalb der deutschen neuen Rechten und halt der AfD, weil es eben äußerst komplex ist, wenn man Donald Trump und seine Politik damit jetzt noch einbezieht. Man fand ihn ja aus einer antitransatlantischen Perspektive gut und konnte sich dann aus Sicht der AfD quasi fast schon transatlantisch inszenieren, weil man ja gesagt hat, der Trump, der ist jetzt so ein Isolationist, der ist kein Weltpolizist mehr, und deswegen finden wir die USA jetzt plötzlich besser, als wir sie vorher fanden. Weil der Trump, der ist ja ganz salopp gesagt gar kein Imperialist mehr. Ja, der ist so wie wir jetzt, ne? Wir sollen uns aus allem raushalten, America first. Und jetzt macht halt Trump, was er macht, kommt meiner Meinung nach dann plötzlich doch auf den Geschmack, findet es halt irgendwie geil, jetzt doch den Weltpolizisten zu spielen, hat gesehen, das hat im Iran irgendwie dann doch ganz gut funktioniert. Er hat da, glaube ich, auch viel Respekt für bekommen von vielen Seiten. Und das sorgt natürlich jetzt für relativ viel Chaos. Und ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, natürlich ist Donald Trump herzlich egal, was die AfD und die neue Rechte in Deutschland dazu sagt. Elon Musk spielt sowieso keine Rolle mehr, der ja eigentlich das Verbindungselement war zur AfD in Deutschland. Friedrich Merz versteht sich auch mehr und mehr besser mit Donald Trump und auch der Politik, die Donald Trump jetzt zumindest geopolitisch betreibt. Und all das sorgt natürlich jetzt für Verwerfungen innerhalb des neurechten Lagers, weil man eben nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Die Kollegen, die ich ja auch schon aufgezählt habe, so Jung Europa, Benedikt Kaiser etc., die waren auch vor jetzt dem Ganzen der Frage mit Nahost und Trump eh schon genervt davon, dass sich die weite Teile der AfD und der rechten Kreise dem Donald Trump und dem Elon Musk so an den Hals werfen, weil sie das auch sowieso von vornherein als unpatriotisch gesehen haben. Den Punkt muss man ihnen auch geben. Sehen sie auch bei Putin ähnlich, sehen sie auch kritisch, weil sie sagen, das ist keine patriotische Perspektive, sich weder Trump noch Putin so an den Hals zu werfen. Aber auch hier und deswegen auch Martin Sellner, er ist eben einer, der versucht, auch Trumps Ehre zu retten in der Bubble. Das merkt man auch. Also er versucht ihn immer zu erklären. Er versucht immer zu sagen, was für geht. Also einfach auf so einer Metaebene irgendwie vielleicht auch zu erklären, wie gut er strategisch doch wieder gehandelt hat, weil er eben auch merkt, dass das diese Fronten zerfallen, auch international. Und das liegt halt alles so ein bisschen daran, dass es eben vielen anderen Akteuren dann doch egaler ist, als es eben diesen Akteuren ist für die gemeinsame Position, die man da hat oder dieses Momentum, dass man eben gehofft hatte, dass es irgendwie so eine Art revolutionärer Funke ist, der vielleicht weltweit existieren könnte. Und da gibt es, glaube ich, jetzt irgendwie so eine gewisse Ernüchterung, dass das jetzt erstmal nicht mit eingetreten ist. Genau, und das ist irgendwie so spannend, dass man natürlich da so eine Parallelität sehen kann zwischen diesen eher pro-westlichen, konservativen Kräften innerhalb der AfD und der neuen Rechten, dass es da so eine Spaltung gibt, die Parallelität zu den USA ja sehr offensichtlich ist, weil es da ja auch eine Spaltung gibt zwischen den Isolationisten und den Falken, also sprich auch die Frage ist, soll man sich einmischen oder eben nicht? Und diese Parallelität, die ist irgendwie ganz spannend zu beobachten.
Definitiv. Und ich glaube, da ist auch das letzte Wort in den Vereinigten Staaten noch nicht gesprochen, weil es ja auch da immer noch um diese ganze Debatte geht. Wie geht man weiter mit Russland um? Auch vor dem Hintergrund, dass ja dieses scheinbar, zumindest so ist das mein letzter Stand, dieses Sanktionspapier ja im Senat noch liegt, aber halt nicht quasi abgestimmt wird, sondern man das Ganze eben offen lässt, weil Lindsey Graham als Vorsitzender oder also auf jeden Fall Lindsey Graham ist ja der entscheidende Charakter, der da rein theoretisch die Macht hätte, eben dieses Papier durchzubringen. Und das Ganze läuft aber eben aktuell nicht, weil eben Donald Trump sich ja so ein bisschen mittlerweile da raushält. Und das darf man ja auch nicht vergessen, durch diesen ganzen Konflikt im Iran und durch auch ja das israelische Vorgehen im Gazastreifen ist ja der Ukraine-Konflikt so ein bisschen unter den Teppich gerutscht. Und das ist, finde ich, auch tatsächlich ein Problem, gerade aus europäischer Perspektive, dass jetzt eben alle nach Israel schauen und eben ja dabei darüber hinaus so ein bisschen der Ukraine-Konflikt vergessen wird. Aber das wäre auch nochmal eine ganz andere Debatte. Ich glaube, wenn man am Ende schaut und überlegt, was ist quasi jetzt der aktuelle Punkt, ist, glaube ich, wirklich das, was du schon angesprochen hast, natürlich das Problem, dass man Donald Trump ja auch in der deutschen Rechten so ein bisschen als Heilsbringer gesehen hat. Auch gar nicht nur so sehr mit dem Bezug zum Isolationismus, sondern ja auch im Umgang damit, das hatten wir letzte Woche beim letzten Podcast auch schon kurz darüber gesprochen, wie Donald Trump sich eben zum Thema Migration verhält. Und das war ja auch so ein bisschen dieses positive Beispiel, was man hatte. Und jetzt ist, finde ich, oder fängt zumindest das so ein bisschen in Anführungsstrichen an zu bröckeln, weil man eben merkt, okay, Donald Trump hat dann doch sein ganz eigenes Interesse, das eben nicht immer mit dem übereinstimmt, was man vielleicht auch in ihn hinein interpretiert. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der wichtige Punkt. Und das andere, was du natürlich angesprochen hast, ist der Hintergrund oder das, was dann hinter Donald Trump steht, also so ein Peter Thiel, der wird wahrscheinlich auch noch mal ganz, ganz andere Interessen daran haben, weil diesen ganzen Libertären, denen geht es ja um was ganz anderes. Und für die ist natürlich auch der innenpolitische Aspekt deutlich wichtiger als eben die Außenpolitik, die Donald Trump da betreibt. Und man muss ja aber auch sagen, Donald Trump hat das ja wirklich bei diesem einen relativ gezielten Militärschlag eben belassen. Die Frage ist, was passiert in 3-4 Wochen? Also hat man das Ganze in 3-4 Wochen schon wieder vergessen? Denn wir sehen jetzt ja, dass eben tatsächlich nichts weiter groß eskaliert ist, sondern dass man ja eher auf eine Friedensinitiative jetzt kommt. Und da wird, glaube ich, in den kommenden Wochen auch so ein bisschen die Frage sein, wie wird dann darauf reagiert, beziehungsweise wie wird dann drauf geschaut auf diese ganze Debatte, die jetzt eben angelaufen ist.
Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das ist natürlich mega spannend, was da gerade passiert oder was da vor allem ja auch israelische Medien kolportieren, dass Netanyahu und Trump eigentlich schon ausgekaspert hätten, in wenigen Wochen einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, andere arabische Staaten quasi die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen würden, die Hamas ins Exil, die Hamas-Führer ins Exil gehen und alle Geiseln freigelassen würden und vor allem das Abraham-Abkommen deutlich erweitert werde, dann beispielsweise Syrien das unterzeichnen würde, das wäre wild. Also das wäre wirklich, wirklich wild. Also erstmal natürlich spannend, wie die internationale Linke das sehen würde, weil dann wäre ja wenigstens endlich mal ein Waffenstillstand da, aber mit der Resistance wäre es dann vorbei. Und es wäre halt auch wild, weil im Endeffekt einfach plötzlich Israel so gut wie keine Feinde mehr hätte im Nahen Osten, so salopp gesagt, beziehungsweise den einen, den es noch hat, halt, der im Vorfeld jetzt so geschwächt wurde, dass er gar keine Verbündeten mehr hat, beziehungsweise die Verbündeten nicht mehr zur Hilfe kommen. Also wäre wirklich wild, ich glaube es. Ich kann es irgendwie mir nicht vorstellen, aber das ist echt krass, was da abgeht. Und dann kann Trump vielleicht noch lauter sagen oder mal endlich sagen, ich jetzt will ja aber wirklich den Friedensnobelpreis. Er hat den Nahostkonflikt gelöst. Er wäre nicht gelöst, aber
genau, ich sage schon die ganze Zeit, dass das sein Ziel ist. Wir könnten jetzt die alte Folge uns nochmal anhören und da, ne, vorausschauend, wie ich bin, habe ich gesagt, sein Ziel ist der Friedensnobelpreis. Bin ich also hier quasi Hellseher. Aber ich hoffe nicht, dass er ihn dafür bekommt, weil wenn er den anderen Konflikt gelöst hätte, und das kriegt er ja nicht hin mit seiner Appeasement-Politik, dann wäre das nochmal was anderes. Aber so weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das. Er ist doch sogar schon vorgeschlagen worden, habe ich das nicht, war das nicht so, dass irgendwer ihn schon vorgeschlagen hat?
Das ist ja mutig, ihn vorzuschlagen, ich weiß es nicht, habe ich da nicht mitbekommen. Ja,
irgendwas war da, meine ich. Aber um jetzt nochmal den riesengroßen Schritt zurückzumachen, wenn wir nochmal auf Deutschland schauen und auf diesen ganzen Konflikt, den wir haben, beziehungsweise die Position, die wir haben, würde ich jetzt quasi sagen, dass das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben und gehört haben, ich glaube am Ende nicht wirklich dafür sorgt, dass man da wirklich zu einer großen Spaltung innerhalb der AfD kommt, weil im Endeffekt das verbindende Element ja immer noch da ist. Auch wenn jetzt ein gewisser Herr Gauland sich pro-israelisch positioniert und da auch nochmal die Empfehlung eben an das Buch von Stefan Dietl. Das, was man in diesem Buch lesen kann, ist, glaube ich, das, was doch die Mehrheit der AfD-Mitglieder ausmacht, nämlich ein latenter oder sogar manifester Antisemitismus, den wir eben auch bei Gauland gesehen haben. Also wenn man sich anguckt, was der Gauland früher gesagt hat, jetzt hast du zwar diese Rede von ihm genannt, aber ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass Gauland plötzlich ein Freund Israels ist, sondern meine Vermutung ist immer noch die, dass die AfD gerne eine positive, eine gute Beziehung zum Likud haben möchte, wie es jetzt eben dem Rassemblement National oder der Fidesz eben gelungen ist. Ich glaube, das ist immer noch das Ziel von der Führungsebene der AfD, dass man da irgendwie den Fuß in die Tür bekommt, um sich dann auch wieder als Vorreiter zu sehen, eben gegen diesen angeblichen importierten Antisemitismus und so weiter und so fort. Weil man ja, und das ist ja auch, wie gesagt, der spezifische Punkt, Antisemitismus existiert für die AfD nur von Seiten muslimischer Einwanderer. Es gibt keinen deutschen Antisemitismus, es gibt quasi keinen rechten Antisemitismus, keinen linken Antisemitismus, den vielleicht schon, aber der Antisemitismus existiert für die AfD quasi nur noch als importierter Antisemitismus und deshalb will man, glaube ich, auch dieses positive Bild vermitteln, dass man eben gute Beziehungen zur israelischen Regierungspartei hat und das wird, glaube ich, auf lange Sicht das Ziel sein, was man innerhalb der AfD verfolgen wird, eben da gute Beziehungen zu haben. Aber, und das ist wie gesagt dieses zweischneidige Schwert, auf der anderen Seite will man natürlich auch die guten Beziehungen zum Iran nicht verlieren. Wenngleich jetzt diese Parlamentariergruppe eben nicht mehr existiert, glaube ich trotzdem, dass es immer noch gute Kontakte innerhalb der AfD in den Iran gibt. und dass man dort weiterhin versuchen wird, ja, das Positive rauszuholen. Wenn man sich diese ganzen Positionspapiere durchliest, dann geht es auch immer wieder um den wirtschaftlichen Fokus, der da drin steht, dass ja eben deutsche Unternehmen Iran oder profitieren würden, wenn man wieder in den Iran exportieren könnte. Man würde von Gaslieferungen aus dem Iran profitieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles Aspekte, die damit reinfallen. Ich hatte die Proteste vorhin angesprochen. Genau in dieser Zeit hatte die AfD schon mal gefordert, dass man Gas aus dem Iran importieren sollte. Das sind, glaube ich, so Punkte, die für die AfD wichtig sind. Das ist der Fokus, den die AfD haben wird. Und dass man dieses Regime an sich gut findet, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass eben der Iran eine anti-amerikanische, eine anti-westliche Haltung innehat, dass man dort ein sehr klassisches Frauenbild auch hat. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die natürlich auch der Ideologie oder den Inhalten der AfD natürlich deutlich näher kommen als das, was wir aus Israel eigentlich kennen, wo wir eine Weltoffenheit haben, deutliche Freiheiten für queere Menschen etc. Das ist ja im Iran alles nicht möglich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, der da immer noch auf der Kippe steht, wobei ja eben die Likud da leider auch auf einem nicht ganz so guten Weg ist.
Ja, Sven, jetzt hast du natürlich meine ganze Eingangsthese einfach mal hier abgeräumt, dass du sagst, es gäbe keine Spaltung. Das heißt, du hast unsere ganze Folge hinfällig gemacht, weil ich ja sogar tatsächlich gesagt habe, dass ich hier ein größeres Spaltpotenzial sehe, als es zum Beispiel jetzt die befürchtete Debatte um den Remigrationsbegriff war, also abgesehen von jetzt Maximilian Krah, wie gesagt.
Aber wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein.
Ja, aber um dir vielleicht in Teilen zu widersprechen, aber eine Art Kompromissvorschlag zu machen, würde ich sagen, ich glaube, das Spaltpotenzial ist über Bande gespielt. Und es geht jetzt nicht darum, wie man sich jetzt tatsächlich zu Israel oder zum Iran positioniert oder zum Westen. Das Spaltpotenzial ergibt sich über Bande, über die Frage der strategischen Ausrichtung der AfD in Zukunft. Und das könnte sich eben dann eben doch an der Frage zum Westen festmachen, weil die AfD überlegen muss, wo soll die Reise hingehen, mit wem will man in Zukunft zusammenarbeiten und will man irgendwann regierungsfähig werden, und da spielt das eben eine große Rolle, und das ist, glaube ich, eben dann nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, die AfD, die Wähler der AfD, das Vorfeld der AfD, die sind sich eigentlich zu wahrscheinlich 90% einig, dass man hier eher so eine antiimperialistische Perspektive vertritt. Wir sehen ja auch, unter AfD-Wählern ist die Israel-Unterstützung deutlich geringer als bei vielen anderen Parteien. Auch wenn oft so getan wird, als sei die AfD ja so eine Israel-solidarische Partei. Das heißt, ich glaube, das sind ähnliche Mechanismen wie auch bei Russland. Also die AfD kann sich gar nicht erlauben, zu pro-westlich, pro-Israel aufzutreten, weil ja diese ganzen, ich sag mal, Russland-Fans innerhalb der AfD-Fans da ja wahrscheinlich auch eher eine antiimperialistische Perspektive haben. Die ist natürlich bei Israel nicht so ausgeprägt jetzt wie beim Konflikt mit der Ukraine und Russland, aber das wird in diese Richtung gehen. Es geht immer in diese Richtung dann. Wenn das Thema werden würde, würde man da sich wahrscheinlich auch auf die eher antiwestliche Seite stellen, insbesondere weil ja die Bundesregierung da deutlicher auf der Seite Israels steht und man ja da immer eher die Gegenposition einnimmt. Nur, das heißt, dass das neue rechte Vorfeld wird dann zufrieden sein, man ist da irgendwie antiimperialistischer aufgestellt, antiwestlicher aufgestellt. Das Problem wird nur sein, du hast quasi die Kräfte rechts der AfD hast du befriedet, aber du hast dann die Kräfte abgespalten, die versuchen, das ich vorhin versucht habe zu erklären, die versuchen, die Brücken in die Mitte zu bauen. Und das ist für die AfD eine Gefahr, und das wissen auch Menschen in der AfD. So, das ist mein Kompromissvorschlag, dass es nicht direkt zur Spaltung führt, aber trotzdem die AfD vielleicht vor größere strategische Probleme stellen könnte, als man auf den ersten Blick erwarten würde. Und damit bin ich auch am Ende. Obwohl, nein, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe noch ein Gegenargument gegen deine Nichtspaltung, und zwar, ich habe noch einen Tweet von Martin Sellner mitgebracht. Und er schreibt nämlich, das rechte Lager hat Corona ohne Spaltung überstanden. Die Altparteien verloren Millionen an Anhängern. Das rechte Lager hat den Ukraine-Krieg ohne Spaltung überstanden. Im linken Lager entstand das BSW. Das rechte Lager hat den Gaza, da fehlt das Krieg, ohne Spaltung überstanden. In den USA verlor Kamala unter anderem deswegen die Wahl. Das rechte Lager wird auch den Israel-Iran-Krieg überstehen. Denn uns vereint ein Band, das über abstrakte ideologische Fragen und Klasseninteresse hinausgeht. Es ist gut, leidenschaftlich zu diskutieren. Es ist legitim, im Wirtschafts-, Geo- und Kulturpolitik unterschiedliche Standpunkte zu haben. Das macht ein Volk aus. Solange aber jemand für den Erhalt der ethnokulturellen Kontinuität und Remigration eintritt, ist er Teil unseres Lagers und kein Verräter. Vernünftige und strategisch denkende Rechte werden zwischen den extremen Polen, die jeweils moralisch argumentieren, Bekenntnisse fordern und Fatwas aussprechen, vermitteln. So überstehen wir auch diese heiße Phase. In ein, zwei Jahren redet vielleicht niemand mehr von Iran und Ukraine, genau wie heute kaum mehr jemand von Corona redet. Aber der Bevölkerungsaustausch, Islamisierung und Remigration werden entscheidende Themen bleiben. Dahinter gilt es, die kritische Masse zu vereinen. Verantwortungsvolle Patrioten erkennen das. Verpeilte Ideologen, Ersatznationalisten oder bewusste Spalter arbeiten dagegen. Am Ende setzt sich aber der gerade Weg durch, weil er logisch und richtig ist. Jetzt könntest du sagen, guck, da gibt es keine Spaltung. Er sagt es doch. Aber wenn jemand sowas schreibt, dann ist ja wohl offensichtlich, dass man Angst hat vor einer Spaltung.
Tatsächlich hätte ich genau das gesagt, dass Selne ja im Endeffekt genau das beschreibt, was ich gesagt habe. Auf der anderen Seite, du hast natürlich nicht ganz Unrecht, weil wir das natürlich auch schon länger haben. Also wenn man sich diese ganz, ganz rechten Parteien anschaut, die es ja gibt mit dem Dritten Weg etc., da wird ja tatsächlich sehr offen auch mit diesem ganzen antisemitischen Duktus gespielt. Ich meine, du kennst wahrscheinlich die Sticker vom Dritten Weg, Israel gleich Terrorstaat, die übrigens, kleiner Funfact am Rande, in linken Vierteln geklebt werden, nur dass man da vorher das Logo und die Webseite vom Dritten Weg abgeschnitten hat. Also auch ein schöner Punkt, dass eben hier irgendwelche scheinbar linken Sticker vom Dritten Weg kleben, weil ja die Meinung übereinstimmt. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte nochmal. Ich auch Grüße an Janine Wissler an dieser Stelle. Auch nochmal eine andere Debatte. Aber worauf ich hinaus wollte, natürlich ist das ein Problem. Aber ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund, den Selner eben auch benannt hat, was ja das Entscheidende ist, ist der ethnopluralistische Ansatz, der verfolgt wird. Und da kann man sich dann eben, glaube ich, drauf einigen. Jetzt ganz unabhängig von der Kra-Debatte oder von dem Kra-Argument gegen den Rest, dann würde ich schon behaupten, dass das eben nicht wirklich zu einer langfristigen Spaltung führen kann, weil es ja immer nur darum geht, was war Israels Ziel? Israels Ziel war es, aus Sicht der Parteien, haben wir ja auch in der Position der AfD gelesen, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Und ich glaube, wenn dieser ganze Aspekt mit dem Regime-Change eine größere Rolle gespielt hätte, wobei da gab es ja auch diese Diskussion rüber mit Rising Lion etc., wenn das Ganze eine größere Rolle gespielt hätte, dann hätten wir, glaube ich, ein größeres Problem gehabt. Aber solange es eben hier nicht oder scheinbar nicht mehr um einen Regime-Change geht, ist es, glaube ich, so, dass man da die Wogen innerhalb der rechten Strukturen wieder glätten kann, weil der Regime-Change, der wäre, glaube ich, ein Problem gewesen, aber dadurch, dass der eben ausfällt, wird es da eben nicht die großen Probleme geben, weil man eben weiterhin auf den verlässlichen, in Anführungsstrichen, Partner Islamische Republik Iran schauen kann und auf der anderen Seite weiterhin versuchen kann, eine positive Auseinandersetzung mit der Likud zu bekommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man hat, worauf man hinarbeiten möchte. Und natürlich kann es passieren, dass sich da einige von abspalten, aber vor dem Hintergrund sehe ich jetzt persönlich keine Spaltung, aber wie gesagt, dein Kompromiss geht da in die richtige Richtung, aber wie gesagt, nach dem Selner-Zitat bin ich eigentlich noch mehr davon überzeugt, dass das nicht so kommen wird.
Ich lasse dir jetzt hier das letzte Wort, vielleicht hast du recht, mal gucken, du hast natürlich recht, dass jetzt vielleicht, wie ja Martin Selner hier auch sagt, vielleicht auch sehr schnell jetzt nicht mehr über diesen Iran-Krieg geredet wird und deswegen das eh egal ist, nichtsdestotrotz gibt es diese Konfliktlinie, wie positioniert man sich zum Westen und das wird dann vielleicht immer wieder mal spannend werden. Ich würde jetzt einfach entscheiden und die Worte sagen. Liked uns, empfehlt uns weiter, kommentiert, ja, hört die Folgen, aber folgt uns, das geht bei den verschiedenen Anbietern und all das. Ciao.
Auch auf Instagram könnt ihr uns natürlich folgen, aber natürlich vor allem auf den Podcast-Plattformen und immer schön für Traffic sorgen. Bis zum nächsten Mal.